alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sagen Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo und willkommen im Hi Baby Podcast. Super schön, dass du wieder zuhörst. Ich bin Isa und in diesem Podcast geht es um Familienleben, um Familienleben, das besonders herausfordernd ist, weil das Kind vielleicht eine Behinderung hat, eine Neurodivergenz hat, weil du selbst neurodivergent bist, weil du hochsensibel bist, weil deine Kinder hochsensibel sind, ne? Was auch immer. Ich denke, herausfordernd ist einfach so dieses übergreifende Wort. Und das hier, der Hi Baby Podcast, ist unser Ort, an dem wir uns nicht mehr so alleine mit all diesen Themen und all dieser Schwere fühlen dürfen und wo ich euch eventuell hoffentlich ein paar andere optimistische Blickwinkel geben kann, euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, euch ein bisschen mehr Leichtigkeit in euren Alltag bringen kann. Genau, ich bin Isa, habe ich das schon gesagt? Ich glaube ja. Bin richtig gut am Start hier. Heute gibt's wieder eine Recap-Folge und ich finde es total lustig. Ich habe so das Gefühl, der Januar im Hi Baby Podcast bestand aus Recaps. Ich glaube, es ging los mit dem Dezember-Recap. Dann hatte ich mit meinem Mann das Jahres-Recap und jetzt kommt auch schon wieder das Januar-Recap. Aber das heißt ja auch nur so, ne? Im Grunde erzähle ich einfach die Dinge, die relevant waren im letzten Monat und das ist ja eigentlich immer ja, Familienleben und was hat mich beschäftigt, was war da los? Also ich habe mich hier aufgeschrieben, über was ich mit euch jetzt sprechen möchte in den nächsten Minuten. Das Thema Leichtigkeit und inwiefern Leichtigkeit uns triggert und möglich ist. Und vielleicht auch, ja, was wir für Bilder mit Leichtigkeit verknüpft haben. Dann möchte ich mit euch von der Leichtigkeit direkt zum Thema Mobbing in der Schule springen. Schön, ne? Ja, aber so ist ja auch das Leben. Also so ist es ja einfach. Zack, 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 zack. Ist oft eine Achterbahnfahrt. Genau, Mobbing in der Schule möchte ich mit euch besprechen oder darüber sprechen. ADHS-Medikamente möchte ich anreißen, einfach weil es im Januar ein großer Themenschwerpunkt war bei uns. Und über das familiäre Dorf, das so wichtig ist, möchte ich auch nochmal ein paar Gedanken verlieren. Bevor ich jetzt da direkt reinspringe, ich stelle mir es immer so vor, ne, ich mache so einen Köpfer und bin direkt im Thema drin. Und das finde ich oft so gehetzt. Deshalb gibt's jetzt erstmal den gemeinsamen Check-in, den Moment, an dem wir gemeinsam nochmal ein bisschen zu uns finden, runterkommen können, innehalten können. Und du darfst, wenn du möchtest, super gerne kurz mal die Augen schließen. Oder eben auch mit geöffneten Augen in dich reinspüren. Du darfst deine Atmung gerne vertiefen. Wenn du die Möglichkeit hast, dann halte doch voll gerne auch mal so die rechte Hand auf deinen unteren Bauch, die linke Hand auf die Herzregion. Und stell dir mal vor, deine Hände wären so super krasse Zukunfts-Hightech-Geräte, mit denen du Herz und Bauch miteinander harmonisierst und das alles so ein bisschen beruhigst und in Einklang bringst. Fahr alle Antennen, die noch nach außen gerichtet sind, für die nächsten Minuten nach innen und schau mal in dich selbst hinein. Oder besser gesagt, spür mal in dich selbst hinein. Was ist da so los? Was ist da? Und du bist einfach die neutrale Beobachterin. Du guckst. Als wärst du mit Körper, Geist und Seele so ein Kinderbuch, ne, so ein Bilderbuch, was du dir vielleicht dann immer mit deinen Kindern anschaust und dann vielleicht mal fragst, und was passiert da so in dem Buch? Nein, das ist kein Kinderbuch, das wäre eine Horrorshow. Ja, Scherz. Kleiner Scherz am Rande oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, ne? Aber es kann ja auch manchmal ein bisschen Angst machen, mal einfach sich selbst zu betrachten. Und ich glaube, deswegen machen das auch viele nicht. Und doch ist es einfach erkenntnisreich. Und ich glaube, allein diese Erkenntnis bringt uns ganz viel, um in Zukunft einfach auch unterbewusst Dinge anders zu machen, weil uns etwas aufgefallen ist. Ne? Also wenn du jetzt sagst, oh, bei Bilderbuch ist mir sofort, ja, da wäre die Seite einfach nur schwarz mit einem riesen Gewitter mit lauter Blitzen durchzuckt. Das wäre meine Bilderbuchseite, wenn ich in mein Innenleben schaue. Sagt dir ja auch was. Ne? Es gibt ja auch dann so einfach einen Hinweis. Und dem kann man ja dann auch mal so ein bisschen nachgeben und sagen, hey, wie könnte ich denn Dinge anders machen, damit das Bilderbuch ein bisschen freundlicher aussieht? Genau. Atme gerne noch einmal tief in deinen unteren Bauch ein, durch die Nase. Halte die Luft kurz an und dann tief und vollständig ausatmen. Ja, wie bin ich gerade da? Ich glaube, ich verbinde das direkt mit einem Punkt, über den ich hier sprechen wollte, nämlich den Punkt ADHS-Medikamente. War ja jetzt auch die letzten Tage auf meinem Instagram-Account relativ präsent. Ist ja auch immer so, ne? Also ich spreche auch über die Dinge, oder ich spreche die Dinge an, die mich gerade in meinem Alltag beschäftigen. Und ich mache mir auch eigentlich fast nie irgendeinen Plan, Social-Media-Plan, Podcast-Plan. Ich habe immer so Themenideen und dann gucke ich aber meistens sehr spontan, was ist jetzt gerade wirklich präsent und über was möchte ich sprechen, was ist gerade da, um da auch authentisch und echt sein zu können. Das fehlt mir oft bei anderen Formaten, wo ich mir dann denke, so, ja, super, ne? Hast du dir irgendwie so aus dem Wikipedia-Eintrag rausgesucht, was da jetzt gerade spannend ist, und das Herz fehlt dann so ein bisschen dabei. Und bei mir ist gerade einfach so bei ADHS-Medikamenten, ich habe ja im Herbst 2025 meine ADHS-Diagnose bekommen und ich kenne viele inzwischen, erwachsene Frauen, Mamas mit einer ADHS-Diagnose, und die allermeisten haben mich dann auch direkt gefragt, ja, jetzt hast du deine Diagnose und du nimmst direkt Medikamente? Ey, krass. Ja, ich habe meine Diagnose einfach haben wollen, um zu wissen, was los ist mit mir, und will aber keine Medikamente nehmen. Und das ist absolut vollkommen in Ordnung. Also das ist was so Individuelles und etwas so Persönliches. Ich würde da nie irgendein Urteil über jemanden fällen. Bei mir war es nur so, mein innerer Drang für mich, diese ADHS-Diagnose zu bekommen, war wirklich, ich habe mich über die ADHS-Diagnose meines Sohnes zu dem Thema ja eingelesen und dann immer mehr gemerkt, okay, krass, das bin total ich, ne? Das ist ja kindliches ADHS, das klassische stereotype ADHS, das ist mein Sohn. Aber diese andere Form von ADHS, die oft bei erwachsenen Frauen dann, also nicht auftritt, ne, die ist ja schon immer da, du wirst ja so geboren, aber die Frauen dann oft an sich bemerken, das war halt total ich. Und bei mir ist es vor allem auch diese Impulsivität und dieses Thema, dass ich oft andere Eltern dafür beneidet habe, dass sie so ruhig mit ihren Kindern umgehen können. Ne? Also ich bin einfach super schnell explosiv. Ne? Das kann man sich so vielleicht vorstellen wie, ich habe eine ganz kurze Zündschnur. Bei mir ist einfach sehr schnell Tick-Tack-Boom. Und das ist eben auch ein Merkmal für ADHS gewesen. Wie gesagt, ne? Das ist ein eine Bandbreite an Symptomen, die da vorhanden sein muss, die da geballt von Beginn des Lebens an in frühester Kindheit auch schon vorhanden sein muss, damit das dann auch wirklich ADHS ist, weil also diese einzelnen Symptome von ADHS, die kennen alle. Und deswegen können alle wahrscheinlich relaten, ne? Wenn ich jetzt sage, ja, ihr werdet wahrscheinlich alle gerne geduldiger mit euren Kindern und würdet weniger oft laut werden. Und es geht halt um, ne, zieht sich da schon das ganze Leben lang durch und sind da auch noch andere Indizien, die auf eine Neurodivergenz hindeuten und so weiter. Und das war eben bei mir so der Punkt. Und dann war ich bei der Psychiaterin, habe das angesprochen, weil sie eben auch wissen wollte, ne, Leidensdruck. Und sie hat auch direkt gefragt, na, wie läuft das denn so in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem mit denen in ihrer Familie? Und sie meint dann auch, das ist der häufigste Grund, warum erwachsene Frauen bei ihr zur ADHS-Diagnostik kommen, weil sie dieses Auf und Ab oder diese starken Emotionen, dieses Impulsive in den familiären Strukturen, ja, weil sie das so nicht mehr haben wollen einfach. Und sie hatte mir dann eben auch direkt Medikinet zum Starten gegeben. Medikinet ist ein Ritalin-Medikament-Präparat. Und das habe ich am Anfang, ne, so ein bisschen genommen, fand es schwierig, hatte viele Nebenwirkungen, insbesondere ganz starke Kopfschmerzen und habe mich da immer wieder so rangetastet. Ich werde dazu auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen zu diesem ganzen ADHS- und Medikamente-Thema für Kinder, also ADHS-Medikamente für Kinder. Das ist mir nochmal viel wichtiger, weil da finde ich es nochmal, ja, einfach nochmal viel wichtiger, da aufzuklären und da auch mal einen anderen Standpunkt zu vertreten, wie den, den man irgendwie so oft liest und hört, wo man einfach so pauschal sagt, ne, boah, aber du gibst jetzt deinem Kind hoffentlich keine Medikamente. Da kriege ich direkt Schnappatmung. Das finde ich nicht verantwortungsbewusst, so etwas zu sagen zu einer Mutter oder zu einem Vater, dessen Kind ADHS hat, geht für mich gar nicht. Das ist also völlig übergriffig, finde ich das. Und dazu mache ich eine eigene Podcast-Folge und dann werde ich auch nochmal da bei mir nochmal stärker einsteigen. Jedenfalls ist es gerade so, dass ich jetzt nochmal was anderes teste. Elvanse heißt das. Werden vielleicht die Leute, die hier im Game sind mit ADHS-Medikamenten, werden es bestimmt schon gehört haben. Und das ist gerade echt krass. Der Unterschied ist nochmal wirklich krass. Ich nehme es erst seit 4 Tagen tatsächlich, um ehrlich zu sein mit euch. Noch gar nicht lange. Und seit 3 Tagen merke ich, dass ich wie ausgewechselt bin, was meine Gefühlsachterbahn angeht. Ich bin sowas von tiefenentspannt. Ich sage aber auch gleich dazu, ich möchte nicht mein Leben lang immer so tiefenentspannt sein. Und das Gute ist ja, bei den ADHS-Medikamenten, das sind keine Spiegelmedikamente, ne? So wie zum Beispiel Antidepressiva oder andere, die man einschleichen muss und die dann einen Spiegel im Blut aufbauen und die man dann nicht einfach so wieder absetzen kann, sondern die kannst du wirklich dann nehmen, wenn du sagst, hey, heute brauche ich das, ne? Heute möchte ich mich unterstützen lassen von dem Medikament. Und das mache ich eben seit 4 Tagen und es ist krass. Ja, es ist krass. Ich bin super ruhig einfach. Ich bin super entspannt. Ich bin in herausfordernden Situationen mit meinen Kindern nochmal ein ganzes Level entspannter. Und das ist halt das, was ich bei anderen Eltern oft gesehen habe und wo ich mich oft einfach runtergemacht habe, weil ich mir dachte, warum kann ich das nicht? Und ich mache hier auch absolut überhaupt keine Werbung für lasst euch alle diagnostizieren. Das meine ich nicht. Aber mir geht es darum, also wenn ihr diesen Podcast hört, ne, und eins eurer Kinder neurodivergent ist oder mehrere und es vielleicht auch eine ADHS-Diagnose ist, dann liegt die Wahrscheinlichkeit ja recht nahe. Und gerade bei Frauen, und das ist einfach unfair und ungerecht, bei Frauen wurde oder wird viel zu ungenau hingeschaut und wir werden viel zu früh dazu sozialisiert, uns anzupassen und zu maskieren. Und dann wird das einfach übersehen. Und das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen, da bei den Menschen, wo vielleicht immer schon so, ja, dieses Gefühl war, warum bin ich eigentlich so anders? Warum klappt das eigentlich bei mir alles nicht und bei anderen so scheinbar leicht, ne? da einfach auch nochmal zu sagen, hey, es könnte tatsächlich auch eine Neurodivergenz sein, wenn es in deiner Familie sowieso schon vorkommt. Ne? Wenn dein Kind eh schon diese Diagnose hat, guck doch da vielleicht nochmal ein bisschen genauer hin und geh auch mal weg von diesen Stereotypen, ne? Dass ADHS einfach das Kind ist, das in der Schule nicht stillsitzen kann und das deswegen nur schlechte Noten schreibt und das irgendwie ja dieser kleine Zappelphilipp ist. Weil es gibt eben auch diese anderen Formen. Genau. Also das ist jetzt so dieser erste Punkt gewesen mit den anderen Medikamenten, wo ich da einfach gerade so auf meinem eigenen Weg bin und euch da so einfach auch mitnehmen möchte, weil ich jetzt auch viel Feedback von euch bekommen habe, dass ihr damit, dass ihr das spannend findet, weil eben ja das Thema ja auch nahe liegt hier im Podcast. Dann habe ich heute auch beziehungsweise gar nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen super viel über Leichtigkeit nachgedacht. Generell sehr viel im letzten Jahr, auch im vorletzten Jahr. Und im letzten Jahr sind mir auch ganz viele Reels auf Instagram dazu begegnet, in denen dann auch so, ja, ExpertInnen im neurodivergenten Umfeld gesagt haben, boah, ich kann dieses Thema Leichtigkeit nicht mehr hören. Leichtigkeit in neurodivergenten Familien geht einfach nicht. Hört bitte auf, immer diese Leichtigkeit für uns zu wollen. Das stresst mich, das triggert mich. Ich bin erschöpft, ich bin müde, ich bin am Ende. Leichtigkeit, das ist ein Wort, ne? Da möchte ich gleichzeitig lachen und weinen. Und ich kann das so nachvollziehen. Ich fühle das ganz, ganz tief. Und es ging mir auch so. Und trotzdem, aus tiefster Seele, es ging mir so. Weil das ist nicht mehr so. Und das finde ich auch einfach wichtig, das nochmal, da auch nochmal einen Gegenpol vielleicht zu bieten und zu sagen, hey, ich finde wirklich, diese Leichtigkeit ist auch in unseren familiären Strukturen möglich. Why the hell denn nicht? Also wirklich mal andersrum gefragt, wieso denn nicht? Neurodivergenz ist keine Krankheit. Neurodivergenz ist einfach eine Varianz von Vielfalt. Ne? Das ist ein Gehirn, das anders ist. Das ist kein kaputtes Gehirn. Das ist kein schlechtes Gehirn. Die Evolution hat Neurodivergenz nicht aussortiert. Also das hat einen Grund. Es muss meiner Meinung nach neurodivergente Menschen in der Gesellschaft geben, weil die ultra viel vorantreiben, weil die anders denken, weil das Macher sind. Nicht nur, natürlich, ja, natürlich, aber eben auch, weil die kreativ sind. Und ich finde das ehrlich gesagt eine Frechheit, uns in so eine Schublade zu stecken. Und zu sagen, ja, ihr habt halt verkackt. Euer Leben ist halt einfach ultra anstrengend. Unser Leben ist ultra anstrengend, weil die Gesellschaft oder das System Regeln aufgestellt hat und Strukturen gemacht hat, die für uns ultra anstrengend sind. Und das ist ein Unterschied. Und da finde ich, ist es, ja, es ist eine Aufgabe, da einfach rauszukommen aus diesem Denken. Ich bin der festen Überzeugung, dass es andere Gesellschaften gibt, in denen man nie im Leben so negativ über, ja, Andersartigkeiten sprechen würde. Und Deutschland ist halt nun mal ein sehr leistungsorientiertes Land. Hab da so ein paar Memes über unseren aktuellen Bundeskanzler wieder neulich gesehen, wo ich mir dann dachte, alter Vater, ey, boah, kriegt die Krise direkt wieder, ne? Dieses Leistung, 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 Schaffer, Schaffer, in die Rentenkasse einzahlen und wehe, du bist zu oft krank, ne? Und so weiter. Ja, das ist halt einfach die Struktur. Das ist die äußere Struktur, die nicht für uns geschaffen ist. Und da ist es einfach eine Aufgabe, aber eine machbare Aufgabe, sich da nochmal so ein bisschen das Mindset aufzustellen oder sich selbst auch anders zu definieren und zu sagen, hey, ja gut, ne? Also ein riesengroßer Punkt war bei uns wirklich so dieses ganze Schulthema. Da geht ja Leistung erstmal los. Davor im Kindergarten einigermaßen, auch immer noch. Ich habe neulich auch sowas Krasses erlebt, da habe ich mich so aufgeregt. In einem Kindergarten habe ich eine Erzieherin gesehen, die lief so, da haben die Kinder gemalt und die lief so durch die Tische. Und da war so ein kleiner Junge, wie alt ist der? Der ist 4 oder 5. Und der hat ein Bild gemalt, ganz ruhig, ganz zufrieden. Und die Erzieherin bleibt stehen, schaut sein Bild an und blafft ihn an. Ist das Gras rosa? Und der Junge ist richtig erschrocken und guckt so hoch zu ihr. Und ich habe gemerkt, wie er zusammenzuckt, wie er innerlich hart wird, wie alles eng wird, wie er sich ertappt gefühlt hat, wie er peinlich berührt war, wie die anderen Kinder zu ihm rübergeguckt haben. Oh, ich krieg gleich Tränen in den Augen. 3-jährige, 4-jährige, 5-jährige Kinder. Und diese Erzieherin hat einfach nicht locker gelassen. Ne? Die hat dann das wiederholt. Ich hab dich was gefragt. Ist das Gras rosa? Ist Gras rosa? Und dann ist irgendwie so, ne, dieser Junge, so, dem war das so peinlich, der ist dann so in sich zusammengesunken und hat dann nur so den Kopf geschüttelt, ne, und zum Grün gegriffen. Ah, fuck you, wirklich. Also wieso darf ein Kind nicht eine rosa Wiese malen? Was ist das Problem? Was zur Hölle ist das scheiß Problem? Wirklich, ich könnte mich da so drüber aufregen. Meine Tochter ist die schönste Malerin. Die malt so wunderschöne, kunterbunte, fantasievolle Bilder schon immer. Jetzt ist sie ein halbes Jahr im Kindergarten und sie möchte nur noch Ausmalbilder malen, weil man ihr mehrfach im Kindergarten, also andere Kinder, haben ihr mehrfach gesagt, sie würde hässlich malen. Das ist für mich echt so, da denke ich drüber nach, auszuwandern. Das ist für mich too much irgendwie. Das ist nicht die Gesellschaft, die ich mir für meine Kinder wünsche. Das ist nicht die Gesellschaft, in die ich sie hineinwachsen lassen möchte. Wirklich nicht. Und das ist einfach so, ne? Da wird dir die Leichtigkeit direkt schon mit 3 genommen. Und für neurodivergente Familien ist es einfach nochmal schwieriger. Und trotzdem möchte ich so ein Plädoyer für die Leichtigkeit aussprechen. Und vielleicht noch so eine ganz kleine Idee dazu. Leichtigkeit ist ja für jeden auch so ein bisschen was anderes. Und Leichtigkeit ist eine Definitionssache. Und ich finde es cool, wenn man sich selbst einfach mal kurz fragt, was ist Leichtigkeit für mich? Und sich auch nochmal klar macht, dass ja Leichtigkeit kein Dauerzustand so sein kann. Du kannst nicht immer nur in der Leichtigkeit leben. Du kannst ja auch nicht immer nur glücklich sein. Das ist ja auch gar nicht das Leben, ne? Das ist so ein Ideal. Und wie kannst du dir diese Momente der Leichtigkeit in deinen Alltag holen? Und wie schaffst du das, ne? Und bei uns war zum Beispiel ein großer Punkt, wirklich schulisch loszulassen. Die eigenen Erwartungen loszulassen. Also da bin ich nochmal so krass in den letzten 1,5 Jahren mit meinen Glaubenssätzen konfrontiert worden oder durfte halt da einfach nochmal ja mit mir selbst arbeiten, weil ich dann auch wirklich nochmal gemerkt habe, egal wie sehr ich in den letzten Jahren auch gesagt habe, ne, tolerant und inklusiv und hey, jedes Kind darf so sein, wie es ist. Es ist nochmal eine andere Hürde, auch schulisch sein Kind so sein zu lassen, wie es ist und da loszulassen. Druck rauszunehmen bei den Hausaufgaben, Druck rauszunehmen bei bestimmten Leistungsnachweisen. Und das war für mich ein ganz großer Wendepunkt nochmal in Bezug auf die Leichtigkeit. Und das merke ich jetzt auch immer wieder im Gespräch mit anderen Eltern, nicht nur Eltern von neurodivergenten Kindern, aber eben auch, wie die sich selbst das Leben schwer machen, weil sie unbedingt wollen, dass ihr Kind in der Schule funktioniert. Und da ist es irgendwie, also ich finde, es ist ultra wertvoll, da nochmal mit sich selbst ein bisschen zu arbeiten und zu gucken, warum möchte ich, dass mein Kind ja vielleicht auf eine Regelschule geht? Warum möchte ich, dass mein Kind immer brav seine Hausaufgaben macht? Warum möchte ich, dass mein Kind schon in der ersten Klasse ohne aufzufallen läuft und funktioniert? Also das war bei mir einfach ein richtig großer Punkt in dieser Leichtigkeit, irgendwie nochmal auf einem ganz, ganz, ganz anders tiefen Level das Kind so zu akzeptieren, wie es ist. Bei beiden Kindern auch, also wirklich. Und da nochmal auch nicht immer zum Kind zu gucken und am Kind rumzudoktern, weil es ist ja das Einfachste der Welt, irgendwo außen zu sagen, ne, also mein Kind muss sich jetzt verändern, mein Kind muss jetzt einfach mal, sondern bei mir selbst zu gucken, was ist eigentlich bei mir los, dass ich mich da so reinstresse, ne, dass wir hier regelmäßig Eskalationen wegen Hausaufgaben hatten. Da habe ich ja auch ein mega gutes Interview gemacht mit Kiran Deuritzbacher. Schule und Neurodivergenz heißt das, ist aber für alle wertvoll, die so Themen mit der Schule haben. Da könnt ihr voll gerne nochmal reinhören. Das ist so wertvoll, was Kiran da sagt, auch zu den Hausaufgaben. Ne? Also nur einfach so ein Satz, der mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist. Sie meinte, neurodivergente Kinder brauchen häufig gar keine Hausaufgaben. Wieso, weshalb, warum, könnt ihr mal reinhören. Aber das ist sowas, was bei mir ganz viel Ruhe ins System gebracht hat, ganz viel Entspannung. Und Leichtigkeit ist ja auch für mich so ein bisschen dieses Entspannung, dieses Loslassen, dieses bisschen ins Leben auch Vertrauen. Und das ist ja was, also ich würde jetzt mal behaupten, das hat unsere Generation nicht gelernt. Ich habe nie gelernt, ins Leben zu vertrauen. So, und deswegen vielleicht ist es ja was wir unseren Kindern vorleben wollen, damit die das mitbekommen für ihr zukünftiges Leben. Ja, also das war so diese Leichtigkeit, die in den letzten Wochen irgendwie auch viel mich beschäftigt hat in Bezug auf Kinder, auch in Bezug auf, also wirklich auf ganz vieles, ne? Unsere Tochter wollte jetzt im Kindergarten, ich würde mal sagen, einen ganzen Monat nicht essen und nicht trinken. Ja, also die hat nicht gegessen, die hat nicht getrunken und die ist nicht aufs Klo gegangen in der kompletten Kindergartenzeit. Und das war eine Herausforderung. Also da war ich überhaupt nicht entspannt. Ne? Da war ich am Anfang, bin ich wieder komplett in mein altes Isa-Ich reingeworfen worden. Ich wollte es unbedingt verändern. Ich wollte es aktiv mit Druck sofort verbessern, an allen Ecken und Enden justieren und Schrauben drehen. Und auch da war es im Grunde dieses Annehmen und Loslassen und Vertrauen und Druck rausnehmen und halt auch wirklich dem Kind zu zeigen, hey, du bist sicher. Also es war irgendwo auch so dieses Sicherheitsthema. Sie war davor in einer ganz kleinen Kita und ist jetzt in einem echt großen Kindergarten. Und dann war da halt auch echt super viel Personalwechsel, also ultra viel. Und auch bei den Kindern viel Wechsel. Die kommen und gehen und das ist einfach, die war komplett überfordert oder wahrscheinlich ist sie auch immer noch komplett überfordert. Und dann da irgendwo einen guten Weg zu finden, das Kind richtig zu begleiten, im Team des Kindes zu sein, dem Kind ganz klar zu zeigen, hey, ich bin da für dich und wir schaffen das zusammen. Und da auch den Mittelweg zu finden zwischen, das ist jetzt einfach zu viel für mein Kind und es bleibt jetzt mal zu Hause und es muss gerade selber wieder regenerieren und es packt es gerade nicht. Und das ist jetzt aber auch okay und das kann ich jetzt aber auch mal zumuten und das ist wichtig, ne? Das ist ein wichtiger Schritt jetzt und das wird im Nachgang dann auch dem Kind gut tun. Also das war auch so nochmal total viel in diese Richtung, dann auch wirklich zu sagen, okay, und ich hole dich jetzt früher ab und das ist jetzt wichtig. Und da lasse ich jetzt auch einfach mal los, ne? Und fange jetzt nicht gleich an zu gucken, warum, weshalb, wieso. Einfach mal sagen, ist jetzt halt so. Und dann gucken wir mal weiter. Und das ist jetzt schon deutlich, deutlich, deutlich besser geworden, ohne dass wir groß was geändert haben, sondern wir haben einfach nur den Druck rausgenommen, die Bindung nochmal gestärkt und auch Sicherheit und Ruhe mehr war einfach präsenter, so im Familienalltag. Wenn man auch wirklich so für sich so definiert hat, hey, ich habe ja da auch nochmal in der Folge drüber gesprochen, was sind denn unsere Familienwerte, was ist mir als Mutter, was ist uns als Eltern, was ist uns als Familie wichtig, wonach wollen wir leben, das bringt ja auch nochmal voll viel Leichtigkeit dann rein, wenn man sich denkt so, hey, das ist ja eigentlich gar nicht wichtig für uns, warum sollen wir uns damit abstressen oder so. Und ich habe da auch mit meinem Mann nochmal drüber gesprochen. Wir haben im Alltag schon richtig viel Leichtigkeit. Und natürlich gibt's immer wieder so Tage oder auch so Momente dann im Alltag, wo du krass gestresst bist und denkst, boah, shit, ne? Jetzt läuft gerade wieder alles schief. Das ist bei uns ganz oft, ne, wenn die Kinder krank sind, wenn Krankheiten einfach so den Plan crashen. Und es ist halt dann auch einfach part of the game. Das gehört dann halt auch einfach so dazu. Und trotzdem ist so diese Leichtigkeit, wenn man die mal wirklich so mal der Leichtigkeit so die Türe aufmacht und nicht gleich pauschal sagt, ja, wie soll denn die Leichtigkeit bei uns gehen, ne? Also, wie auch immer, sondern sich wirklich sagt, sich fragt, wie kann denn bei uns Leichtigkeit gehen, statt da direkt die Tür zuzuknallen und sagen, nee, geht nicht. Und ich finde, durch dieses kleine Wörtchen wie ändert sich da einfach ultra viel, weil das so die Türe aufmacht, ne? Und dann könnt ihr mal gucken oder du und mal schauen, wie ist das möglich? Genau, anderes Thema, Mobbing steht hier noch bei mir auf meinem Notizzettel. Ich finde das auch so schwierig, wie man damit umgehen soll, wenn das eigene Kind, wenn das dann nach Hause kommt und so erzählt, wie scheiße andere Kinder zu ihm waren oder sein können. Und das ist auch so ein Impulsivitätsthema bei mir. Ich könnte ja da richtig komplett gleich, ohne groß nachzudenken, voll hochfahren und dieses andere Kind dann auch krass beschimpfen. Und so, ey, was für ein Vollidiot, was fällt dem Kind ein? So, ich komme morgen mit in die Schule und du zeigst mir dieses Kind. Ne? So, das ist so mein erster Impuls eigentlich. Und dann da auch wirklich nochmal so das Kind richtig zu begleiten, oder was heißt richtig? Richtig macht schon wieder so einen Druck, ne? Ist schon wieder überhaupt nicht leicht. Vielleicht kann man besser sagen, ne, das Kind gut zu begleiten, dass es dem Kind auch was bringt, ne? Dass du jetzt nicht nur so deiner eigenen Wut Platz machst, das kannst du gerne vielleicht im Nachhinein machen, wenn das Kind dann nicht mehr da ist, sondern dann erstmal auch so mit dem Kind einfach mal drüber sprechen, hey, was hat es mit dir gemacht und wie ging es dir damit? Und was sagt es auch über das Kind aus, ne? Das zu dir scheiße war. Was glaubst du denn, warum das Kind das zu dir gesagt hat? Was ist denn bei dem Kind da los? Oder was weiß denn vielleicht dieses Kind noch nicht? Oder warum ist das Kind vielleicht selber auch so voller Wut, ne? Dass es so viel Wut auch gegen andere hat? Da einfach nochmal irgendwie, ja, das Kind richtig zu begleiten, fand ich, war auch immer wieder mal jetzt diesen Monat präsent und das kommt, glaube ich, zwangsläufig mit der Schule. Wahrscheinlich erfährt das jedes Kind mal mehr, mal weniger. Und das war echt so mein größter Respekt vor Eltern, die wirklich so ein Kind haben, das krass gemobbt wird, ne? Wie man damit umgeht, das finde ich, ganz, ganz, ganz herausfordernd für einen selbst als Eltern. Und ich habe dann trotzdem auch diesbezüglich nochmal Kontakt mit der Lehrerin aufgenommen und da einfach auch nochmal mit der Lehrerin gesprochen. Auch das finde ich wichtig, gerade bei kleineren Kindern, dass da dann auch nochmal drauf geguckt wird und dass man da auch schaut, ein gutes Verhältnis zur Lehrerin zu haben und dann auch mit der Lehrerin bespricht, hey, wie kann man es dann am besten machen? Wie macht man es vielleicht auch so, dass es für das Kind nicht super peinlich oder unangenehm ist? Und wie kommen wir da trotzdem irgendwie voran? Oder wie können wir da vielleicht auch aufklären? Was könnte man vielleicht noch in der Klasse tun, damit sowas nicht häufiger vorkommt? Oder welche Informationen könnten vielleicht auch Eltern mitbekommen, damit die sowas nicht sagen, weil es ist ja oft auch so Nachgeplappere aus dem Elternhaus, ne? Dass Kinder dann irgendwie so Dinge sagen, weil sie das bei ihren Eltern höchstwahrscheinlich gehört haben. Also das finde ich nochmal so ein Thema, das mich ja in den letzten Wochen beschäftigt hat. Und dann ist ja auch so die große Veränderung bei uns im Januar, dass meine Mama jetzt in der Nähe wohnt. Wirklich bei uns in der Region. Die hat davor 2,5 Stunden weit weg gewohnt. Und ich war immer so, boah, krass. Ich wohne mit meiner Mutter nicht mehr zusammen, seit ich 18 bin. Ich habe meinen 19. Geburtstag in Chile gefeiert, Lateinamerika. Und dann bin ich ja direkt zurück und dann zum Studium und so weiter und so fort. Also fast 20 Jahre nicht mehr in der Nähe von meiner Mutter gewohnt. Also immer mindestens 2 Stunden entfernt, aber meistens auch mehr als 2 Stunden. Und wir haben beide oft so gesagt, boah, wie wird es denn jetzt sein, ne? Von dieser, wenn man diese familiäre Unterstützung hat, von der man ja auch immer so träumt. Also ich habe ja jahrelang, war ich neidisch und eifersüchtig auf andere Mamas und Familien, die einfach so eine Oma so super eng einbinden können. Bei uns in der Kita gab es eine Mama oder eine Familie, die haben eben mit der Oma im gleichen Haus gewohnt. Und die Oma hat jeden Tag das Kind von der Kita abgeholt. Und da hat die Mama dann halt mal so zu mir gesagt, naja, es würde anders gar nicht gehen. Ich könnte anders gar nicht arbeiten. Das lassen meine Arbeitszeiten gar nicht zu. Und ich war so, boah, krass, ne? Also andere Eltern suchen sich deswegen halt eine Kita, die diese Arbeitszeiten abdeckt. Oder gehen vielleicht ja sogar in einen anderen Beruf. Und deswegen war das für mich schon auch immer so ein krasses Thema. So, oh, das ist so unfair, ne? Andere haben so eine mega Unterstützung und so ein krasses Netz. Und ich habe mir in den letzten Jahren wirklich sehr aktiv ein Netzwerk aufgebaut. Und es war wirklich schwer. So rückblickend würde ich sagen, es hat 2 Jahre gedauert, wirklich Menschen zu finden, wo ich sage, hey, die sind jetzt ein Netz. Und ein Netz verstehe ich so, dass ich sage, wenn wir fallen, ja, wenn bei uns irgendwas passiert und ich brauche Unterstützung und ich brauche Hilfe, dass die uns auffangen. Also, dass es da jemanden gibt, wo ich weiß, okay, wir fallen jetzt nicht ins Endlose, in die endlosen Tiefen und knallen da auf dem harten Boden der Realität auf. Sondern, dass da einfach Leute dann da sind, wo man dann eben auch mal hinschreiben kann. So, ich glaube, auch mal erzählt, ne? So, mein Sohn war krank, also musste von der Schule abgeholt werden. Mein Mann hatte das, wir haben nur ein Auto, mein Mann hatte das Auto nicht und ich war mit unserer Tochter irgendwo am anderen Ende wirklich 40 Minuten entfernt in dem Schwimmkurs. Und dann einfach zu wissen, okay, ich kann jetzt die oder die oder die anrufen und die holt meinen Sohn ab und das ist auch für meinen Sohn dann in Ordnung. Das war schon krass. Und auch das ist so, ja klar, man kann sich hinstellen und sagen, oh scheiße, wir haben überhaupt keinen Support, wir haben überhaupt kein Netz. Und das ist auch erstmal in Ordnung, das so ein paar Jahre zu machen. Mir ging es ja auch so. Ich habe auch erstmal 4 Jahre in diesem Mimimi-Zustand irgendwo ja verweilt und fand das einfach nur alles unfair. Und dann bin ich aber irgendwie aktiv geworden und habe mir gedacht, nee, wie kann das denn anders gehen? Und habe mir nochmal überlegt, was man denn, ja, wie man das nochmal ersetzen kann jetzt, so eine Oma oder einen Onkel oder ne, also einfach so enge Familienangehörige. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, also jetzt bin ich echt so, mein Mann und ich müssen immer wieder lachen, wie das jetzt so gespielt hat, das Leben. Wir haben uns dieses Netz schweißbadend aufgebaut und jetzt ziehen beide Omas in unsere Region. Also meine Mama ist jetzt schon da und die andere Oma, meine Schwiegermama, kommt Ende des Jahres wirklich hier in unsere Nachbarschaft. Das zieht super nah zu uns, sodass die Kinder dann auch einfach zu Fuß mal zu ihr laufen können. Das ist crazy, ne? Und wenn ich das auch sage, ich fühle direkt alle, die auf der anderen Seite sitzen, uns kotzen kriegen, weil es bei ihnen halt nicht so ist, ne? Und es war ja auch bei uns lange Zeit so. Und es war auch echt ein mutiger Move von mir, zu sagen zu meiner Mama, ich so, Mama, wenn du in Rente bist, dann kommst du zu uns. Und das macht Sinn. Und zwar aus dem und dem und dem und dem Grund. Und tatsächlich habe ich meine Mama hierher gebracht. Ne? Also das habe ich aktiv, ich habe die hierher gezogen. Die hat schon mitgemacht. Gell, Mama, wenn du zuhörst. Die hat ja schon auch mitgemacht. Nur war das schon immer aktiv von mir. Pull, pull, pull. Mama, wann kommst du? Und Mama, ich habe eine Wohnung für dich. Und Mama, ich schaue mir jetzt die Wohnung für dich an. Und so. Also, ja, Mama, ich misst jetzt mit dir dein Elternhaus aus, damit du umziehen kannst und so Sachen eben. Und jetzt ist sie da und es ist so verrückt, weil es sich anfühlt, als wäre es das Natürlichste der Welt. Und das finde ich so crazy. Meine Mama und ich haben beide gedacht, boah, wie werden wir damit klarkommen, ne? Müssen wir uns erstmal reinfinden? Müssen wir uns erstmal irgendwo gucken? Und ja, klar, das machen wir gerade. Da sind wir uns am Reinfinden und am Gucken. Und gleichzeitig bin ich einfach so überrascht jedes Mal, wie selbstverständlich ich sie mitdenke, einplane, anrufe. Jetzt war diese Woche eben auch unsere Tochter krank. Habe ich die Mama angerufen und habe gesagt, du Mutti, kannst du in 40 Minuten zu uns kommen und deine Enkeltochter abholen und mit dir den Vormittag verbringen, damit wir arbeiten können. Und sie so, okay, alles klar, komm vorbei, bringt Frühstück mit. Boah, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht verschreie, ne, weil ich jetzt hier schon direkt mich so mega freue und das für so, ja, so gelungen irgendwie schon so abstempel. Es ist ja auch erst der erste Monat. Aber das ist schon echt eine Riesenstütze und eine Riesenunterstützung, die mir halt auch nochmal zeigt, wie wichtig dieses Dorf ist, von dem ja immer alle sprechen. Ne? Das gibt ja dieses Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und es stimmt halt einfach. Und klar, wenn du enge Familienangehörige hast, wo du auch so das Kind gerne hingibst, wo du weißt, hey, das ist so, wie ich mir das auch wünschen würde für mein Kind, dann ist das natürlich noch der Jackpot, ne? Und wenn nicht, dann ist das echt auch nochmal so vielleicht der kleine Schubser von mir zu gucken, wie kann es denn auch anders gehen, dass das irgendwie läuft für euch. Weil ich jetzt auch wieder merke, alleine jetzt in den letzten 3 Wochen, wie viel mehr möglich ist, wenn man so einen Support hat und wenn man den auch aktiv nutzt. Und ich glaube, es gibt auch viele, die den eigentlich theoretisch haben und sich dann nicht trauen, ihn zu nutzen. Und dann auch so, boah, ich kann jetzt ja die Oma nicht fragen, ne? Oder ich kann ja jetzt nicht schon wieder und so. Und da finde ich es auch voll wichtig. Ich hatte da auch so ein ganz ehrliches Gespräch mit meiner Mama zu Beginn und habe gesagt, hey Mama, lass uns mal sprechen. Mir geht's gerade so und so und ich weiß gar nicht. Ich würde dich gerne einfach anrufen, wenn ich das Gefühl habe, wir könnten dich jetzt gerade gebrauchen. Und mir ist es voll wichtig, dass du ganz ehrlich auch sagst, wenn es mal nicht gut passt. Ja, dass sie nicht das Gefühl hat, so, jetzt komme ich hierher und ich bin hier die persönliche Dienstmagd von meiner Tochter. Und dass sie einfach von Anfang an weiß, so, hey, wir wollen das Beste auch für dich. Wir wollen ja auch für dich, dass du wieder in ein Familiensystem integriert bist und Familie lebst, weil es ja auch für sie was super Schönes und Wertvolles ist. Und da einfach offen zu sprechen, auch mit Freundinnen, ne, wenn es jetzt eben nicht die Familie ist, auch mit Freundinnen zu sagen, du, guck mal, ich könnte so oft Support gebrauchen und ich bin mir oft unsicher, ob ich dich da fragen darf. Und wenn ich dich mal frage, dann fühl dich bitte überhaupt niemals verpflichtet. Also sowas einfach mal anzusprechen, das kann Spannungen lösen oder einen Knoten zum Platzen bringen. Ich finde, es ist so oft ein Thema von unausgesprochenen Dingen, weil wir uns einfach, ja, wir können unseren inneren Schweinehund nicht überwinden, Sachen einfach mal ehrlich anzusprechen und leben lieber jahrelang in irgend so einem, ja, unguten System oder so in einer Schieflage, anstatt einmal kurz drüber zu sprechen und dann weiß jeder und jede, okay, so sieht die das, so sehe ich das, cool, jetzt wissen wir Bescheid und dann schauen wir einfach, wie es so funktioniert. Also das sind so die großen Themen, die im Januar präsent waren. Dieses familiäre Netz, das jetzt einfach gerade nochmal so krass aufgesprungen ist durch meine Mama. Die ADHS-Medikamente, Leichtigkeit. Wie fühlt sich eigentlich Leichtigkeit an? Ich finde es auch krass. Januar und Februar sind eigentlich für mich seit jeher die schlimmsten Monate im Jahr. Ich mag die einfach nicht, finde die schrecklich. So, der Dezember ist schön, ne? Da freust du dich auf Weihnachten, auf Silvester. Das ist cool, wenn es da kalt ist und Schnee da ist. Und im Januar habe ich so dann das Gefühl, nee, ich will eigentlich jetzt direkt wieder Frühling und ich möchte, dass die Blumen rauskommen und ich möchte mich auf die Terrasse setzen können, ohne Jacke, ne? Und ohne zu frieren. Und dieses Jahr habe ich das nicht. Dieses Jahr ist es irgendwie trotzdem schön, ne? Und ich bin nicht in diesem Sumpf. Also ich sitze auch oft im Januar und Februar wirklich in so einem Sumpf emotional und bin richtig schlecht drauf. Mir fehlt die Sonne und das Licht. Und dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen anders. Und es ist halt auch ein schönes Gefühl, weil ich ja auch wirklich so viel intensiv an mir und an unserer Familie gearbeitet und getüftelt und gemacht habe, damit es mal besser wird. Und das ist ja auch immer ein Auf und Ab. Aber ich würde sagen, der Januar war ein guter Monat. Spontan kommt mir eine 7 von 10 in den Kopf. Und ihr wisst ja, der Dezember war nicht so gut, ne? Da war der eine 4 von 10 oder so? Ab sofort gibt's wieder einen Newsletter von mir, einen 2-wöchigen. Ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, hier angekündigt im Podcast und immer gesagt, am 25. Januar startet der Newsletter wieder und der kommt alle 2 Wochen. Jetzt habe ich aber überlegt und mir gedacht, eigentlich ist das doof, ne, weil es ist ja auch ein Sonntag. Und am Sonntag kommt ja schon die Hi Baby Podcast Folge. Deshalb habe ich das jetzt kurzerhand verlegt und auf den Donnerstag geschoben. Das heißt, am 29. Donnerstag kommt der erste Newsletter nach 2-jähriger Pause wieder, wenn ihr Lust habt, frei Haus in euer virtuelles Postfach. Und da möchte ich einfach nochmal so einen sehr persönlichen Gedanken zu Familie, Familienleben mit euch teilen, der bei mir einfach präsent ist. Ein bisschen tiefer gehen da auch nochmal, wie so ein kleiner Brief, ne, wie so ein kleiner Tagebucheintrag von mir an euch. Es gibt so einen kleinen 30-sekündigen Self-Care-Club, wo man so ein bisschen einfach Zeit für sich nochmal nutzt, um runterkommt und sich was Gutes tut. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr euch für diesen Newsletter anmeldet, wenn ihr da Lust drauf habt, wenn ihr da mal reinlesen wollt. Das ist komplett kostenlos. Ihr könnt euch jederzeit auch wieder austragen. Den Link für den Newsletter habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und weil eine kleine Neuigkeit ist ja langweilig. Es gibt ab sofort ein zweites kleines Podcast-Format. Das gab's ja auch schon mal. Ich hatte ja früher den Community Talk jeden Mittwoch hier im Podcast und habe da eine Frage aus der Community aufgegriffen. Das möchte ich so ähnlich gerne beibehalten. Und da geht's mir einfach darum, nochmal kurz und knackig Infos zu geben. Wirklich aus diesem ganzen Learning auch, das ich in den letzten 7 Jahren so gemacht habe, wo ich überall schon durchgegangen bin. Deswegen heißt dieses neue Format Aha-Moment ab jetzt anders. Kurz erklärt, tief entlastet. Genau, das ist so der Titel, den ich mir dafür überlegt habe. Und ihr könnt mir da super gerne eure täglichen Hustles schreiben. Also es geht wirklich so um Dinge, wo ihr sagt, boah, ich weiß nicht weiter, wie gehe ich damit um? Oder das und das stresst mich total. Oder kannst du mal kurz dazu was erklären? Und da mache ich einfach so kleine, es ist ein kleines Infoformat, das soll so 15 Minuten ungefähr lang sein, gar nicht länger, dass man so diesen Aha-Moment hat und sich denkt, okay, krass, ne? Weil es gab bei mir in den letzten Jahren, insbesondere auch durch dieses Reinlesen in Neurodivergenz, so viele Aha-Momente, so viele kleine Dinge, wo ich dann auch von mir dachte, wieso hat mir das niemand gesagt? Es ist ja auch oft, du kriegst ja diese Diagnose für dein Kind und dann ist es das. Und du wirst dich noch über jeden kleinen Pups aufgeklärt. Und ich habe mir zum Teil vieles echt über Jahre hinweg zusammengesammelt und in persönlichen Gesprächen mit Ergotherapeuten, Psychotherapeuten, Erzieherinnen, Ärzten rausgezogen. Und dann kamen da manchmal so Sätze so nebenbei und ich dachte mir, what? Das ist der Grund für das und das? Ja, crazy, ne? Ab jetzt mache ich es anders, weil jetzt weiß ich das. Und darum geht's mir, ne? Dass ich da diese Aha-Momente, die ich in den letzten Jahren dazu einfach auch hatte, kurz und knackig mit euch teile. Und wenn ihr eben auch so Sachen habt, wo ihr sagt, boah, das habe ich einfach, das verstehe ich nicht, das würde ich gerne mal begreifen, da brauche ich eine Erklärung dafür, dann schickt mir das und ich nörde mich da für euch rein. Ich bin ja auch gelernte, studierte Journalistin und habe schon immer gerne recherchiert und habe da auch gern so einen Hyperfokus drin. Ab sofort, jeden Mittwoch, Aha-Moment, ab jetzt anders. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen, gönnt euch was und hört voll gerne direkt am Mittwoch wieder rein. Alles Liebe, eure Isa.